HR-Info-Funkkolleg. Biologie und Ethik.
Mit Regina Oehler. Heute schlagen wir im Funkkolleg das zweite große Kapitel auf. Eine neue Biologie des Menschen haben wir es überschrieben und ein Fragezeichen dazu gesetzt. Unsere Vorstellungen davon, wie wir Menschen von Natur aus angeblich sind, werden wesentlich geprägt von Interpretationen der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Da geht es dann um den Kampf ums Dasein und das Überleben des Stärkeren. Aber diese Bilder führen in die Irre und sie entsprechen nicht dem State of the Art der Evolutionsbiologie. Evolution, vom egoistischen Gen zum kooperativen Individuum, ist deshalb das Thema der 9. Folge des Funkkollegs. Autor ist Volkhard Wildermuth.
Ich glaube, das einfache Mittel entdeckt zu haben, das ist die Vermessenheit, durch das die Arten so ausgezeichnet an verschiedene Zwecke angepasst sind.
Charles Darwin, Brief an Joseph Dalton Hooker, 1844.
Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer im Licht der Evolution.
Theodosius Dobzhansky, The American Teacher, 1973.
Diesen Satz würden auch heute noch die meisten Naturwissenschaftler unterschreiben. Aber schon Darwin selbst war sich nur zu bewusst, dass die Evolutionstheorie nicht nur erklärt, sondern auch herausfordert.
Endlich hat sich ein Lichtstrahl gezeigt. Und ich bin nahezu überzeugt, dass die Arten, mir ist als gestände ich einen Mord, nicht unveränderlich sind.
Charles Darwin, Brief an Hooker, 1844.
Aber Darwin hatte intellektuellen Mut und verfolgte seine Idee bis zu ihrer logischen Konsequenz.
In der fernen Zukunft sehe ich ein offenes Feld für weit wichtigere Forschungen. Die Psychologie wird auf eine neue Grundlage gestellt werden, nämlich der notwendigen und stufenweisen Erwerbung jeder geistigen Kraft und Fähigkeit. Licht wird fallen auf den Ursprung des Menschen und seine Geschichte.
Charles Darwin über die Entstehung der Arten, 1859.
Darwins Zeitgenossen haben diese Andeutung nur zu gut verstanden. Der Mensch degradiert vom Ebenbild Gottes zu einem entfernten Vetter der Schimpansen. Empörend, eine Zumutung. In den Zeitungen sah man Karikaturen von Affen mit Charles Darwins Kopf, leicht zu erkennen an Bart und Halbglatze. Und auch heute noch gibt es ein Unbehagen an der Evolutionstheorie.
Das vielleicht Verstörende an Darwins Theorie zum damaligen Zeitpunkt ist, es gibt keine Richtung, es gibt kein Ziel. Und dass insbesondere der Mensch einfach so ein zufälliges Produkt der natürlichen Selektion sein sollte. Damit hatte auch Darwin große Schwierigkeiten, es hat ihm nicht gefallen.
Der Humangenetiker Professor Wolfgang Enar von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Ich finde es sehr beeindruckend, mit welcher Konsequenz er sozusagen das weitergedacht hat, obwohl ihm, glaube ich, die Vorstellung, dass das so ist, gar nicht sonderlich gut gefallen hat, weil er schon wusste, dass das ja schon das Selbstbewusstsein des Menschen in irgendeiner Form beeinträchtigt.
Die Kreativität der Evolution entsteht aus blindem Zufall, aus den Mutationen. Sie ermöglichen Vielfalt, und zwar erbliche Vielfalt. Das ist das eine Standbein von Darwins Theorien. Das andere ist das Urteil der natürlichen Selektion. Leben vermehrt sich, doch nicht alle können überleben. Wer mit den gerade vorherrschenden Bedingungen gut zurechtkommt, hat höhere Chancen, seine Erbanlagen weiterzugeben. Aus dem Wechselspiel von Vielfalt und Selektion, von Zufall und Notwendigkeit, entsteht Anpassung. Und zwar immer wieder neu.
Für Darwin ist Evolution nicht mehr ein Vorgang, der insgesamt irgendwie ein unaufhaltsamer Optimierungs- oder sogar Maximierungsprozess darstellt.
Professor Hans-Jörg Reinberger hat sich am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin intensiv mit Darwin beschäftigt.
Sondern das ist ein Fluktuieren, wo es auch ständig zu so etwas wie evolutionären Kompromissen kommt.
Was gerade Fitness bedeutet, was also gerade besonders viel Fortpflanzungserfolg verspricht, verändert sich beständig. Heutige Arten sind nicht perfekter als ihre Vorfahren. Unter diesem Blickwinkel demokratisiert die Evolutionstheorie die Biologie. Der Mensch ist ein ganz besonderes Lebewesen, genauso wie das Gänseblümchen oder die Nacktschnecke. Die Krone der Schöpfung, dieser Titel ergibt keinen Sinn.
Wir sind sozusagen für das Naturgeschehen vollkommen bedeutungslos. Der Natur ist es vollkommen egal, was passiert.
Professor Eckhard Volland von der Universität Gießen untersucht als Soziobiologe, wie Evolution noch heute das Miteinander prägt.
Die Natur ist ein eigengesetzlicher Prozess und sie bringt Dinge hervor und lässt sie auch wieder verschwinden. 99,8% aller Arten, die jemals gelebt haben, sind wieder ausgestorben. Die Evolution ist kein erhaltender Prozess, es ist ein verändernder Prozess. Und da sind wir Menschen nur eine Spielart unter Millionen von anderen. Und das, denke ich, macht uns in der Tat ein bisschen bescheidener, als manche andere das formuliert haben.
Der Mensch in seiner Arroganz hält sich für ein großartiges Werk, das des Eingreifens einer Gottheit würdig ist. Bescheidener und, ich glaube, zutreffender ist die Annahme, dass er aus Tieren erschaffen wurde.
Charles Darwin, Notizbücher, 1838.
Nichtsdestotrotz ist der Mensch eben doch ein ganz besonderer Primat. Er hat das größte Verbreitungsgebiet und er ist sicher das einzige Tier, das Radio hört, Auto fährt und Cha-Cha-Cha tanzt, wie Professor Kevin Leyland von der schottischen St. Andrews Universität betont.
Natürlich, ich bin Evolutionsbiologe und Evolutionsbiologen leben von der Kontinuität. Wir erklären gern die Entstehung einer Eigenschaft durch verwandte Eigenschaften, aber bei Menschen gibt es Dinge, unsere Sprache, unsere weitgespannte Kooperation, unsere Kultur, die sich wirklich sehr, sehr von anderen Dingen in der Natur zu unterscheiden scheinen.
Und das liegt eben nicht an der Evolution allein, meint Kevin Leyland. Denn in unserem Erbgut konnten Wolfgang Inar und seine Kollegen trotz aller Anstrengung kein Zaubergen finden, das den Menschen zum Menschen macht.
Mich persönlich hat, glaube ich, vor allem überrascht, wie gewöhnlich doch die genetische Evolution des Menschen ist. Ich hatte natürlich auch ein bisschen gehofft, dass sozusagen manche Dinge, vielleicht bestimmte Gehirnevolutionsentwicklungsprozesse, einem direkt aus der Genomsequenz entgegenspringen würden. Das ist nicht der Fall. Und das finde ich eine überraschende Erkenntnis, dass wir doch immer wieder gewöhnlicher sind, als wir es eigentlich erwarten.
Für die menschliche Eitelkeit mag das eine Kränkung darstellen. Aber diese Erkenntnis bettet den Homo sapiens auch ein. Er darf sich mit Fug und Recht eins fühlen mit dem Naturgeschehen. Gar nicht romantisch gedacht, sondern strikt naturwissenschaftlich. Charles Darwin war überzeugt, der Brückenschlag vom Tier zum Menschen eröffnet ganz neue Horizonte, eben nicht nur für die Biologie, sondern für Anthropologie und Philosophie.
Was betrachten wir an uns selbst schützenswert? Betrachten wir an uns selbst nur unseren Geist als schützenswert? Die Reflexionsfähigkeit, das Selbstbewusstsein, die Sprache? Ist das alles, was wir am Menschen als schützenswert betrachten?
Die Bioethikerin Professor Eva-Marie Engels von der Universität Tübingen fragt nach den philosophischen Konsequenzen von Darwins Theorie.
Nein, wir betrachten auch eben unsere Leiblichkeit als schützenswert, unsere leibliche Existenz.
Und die teilen wir mit den Tieren. Ihr Gehirn mag kleiner sein, sie mögen kein Selbstbewusstsein zeigen und nicht sprechen. Aber sie empfinden Schmerzen, Leiden und Freuden.
Für mich ist das Wichtigste, dass Darwin auf den evolutionären Zusammenhang aller Lebewesen verweist. Wir sind also als Spezies etwas Besonderes. Jede Spezies ist aber etwas Besonderes. Und der Mensch hat eben die besondere Fähigkeit, dann auch noch zu reflektieren und moralische Normen zu formulieren, beispielsweise wie den kategorischen Imperativ oder die goldene Regel.
Die Einsichten von Charles Darwin sind wichtig für die Beziehung Mensch-Tier, aber auch für die Beziehung Mensch-Mensch. Schnell versuchten politische Strömungen, die Gesetze der Evolutionstheorie vor den jeweils eigenen Karren zu spannen.
Etwa die frühe Arbeiterbewegung in Deutschland hat Darwin durchaus in dem Sinne interpretiert, dass alles sich zum Besseren wenden wird. Ja? Dass es grundsätzlich möglich ist, dass sich etwas verändert. Und es verändert sich ja auch etwas in der Natur. Also warum soll man das nicht auch gesellschaftliche Entwicklung fruchtbar machen?
Linke Bewegungen konzentrierten sich auf den steten Wandel in der Evolution, so Hans-Jörg Reinberger. In einem Brief schrieb Karl Marx:
Sehr bedeutend ist Darwins Schrift und passt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes.
Karl Marx, Brief an Ferdinand Lassalle, 1861.
Die Entstehung der Arten war ein Bestseller. Es wurde auch von liberalen Politikern gelesen. Sie konzentrierten sich dabei auf die stete Konkurrenz der Lebewesen. Für die Sozialdarwinisten schließlich war der Kampf ums Überleben ein Naturgesetz. Alles, was diesem Naturgesetz des Überlebens des Stärkeren entgegenstehen würde, also etwa Krankenversicherungen, Armenhäuser, Heime für psychisch Kranke, würde die Kraft der Selektion schwächen. Viele Länder verabschiedeten Gesetze zur Zwangssterilisation, die zum Teil bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts in Kraft blieben. In Deutschland wurden Darwins graduelle Unterschiede im Fortpflanzungserfolg einzelner Individuen umgedeutet in einen schicksalhaften Überlebenskampf unterschiedlicher Menschenrassen. Hans-Jörg Reinberger.
Darwin hätte sich wahrscheinlich im Grabe umgedreht, wenn er das hätte erfahren müssen, wie da mit Versatzstücken seiner Theorie umgegangen wird.
Der Kampf ums Dasein. Was bedeutet diese Formel in der Evolutionstheorie wirklich? Wer ringt hier eigentlich mit wem? Geht es um die Auseinandersetzung der Art Wolf mit der Art Hirsch? Konkurrieren unterschiedliche Hirschrudel um die beste Weidefläche? Oder versucht der eine Hirsch den anderen mit aller Kraft wegzustoßen, um Revier und damit Fortpflanzung sicherzustellen? Diese Lesart des Struggle for Life war lange die gängige unter Evolutionsbiologen. Aber vielleicht sind die wahren Akteure der Evolution gar nicht Individuen, sondern Informationen.
Draußen regnet es DNA. Am Ufer des Oxford-Kanals hinten in meinem Garten steht eine große Weide, die fluffige Samen in die Luft pumpt. Da draußen regnet es Anweisungen, es regnet Programm, es regnet Baumwachstum. Das ist keine Metapher. Das ist die schlichte Wahrheit.
Richard Dawkins, der blinde Uhrmacher. 1986.
Diese radikale Sichtweise machte der britische Biologe Richard Dawkins in seinem Buch »Das egoistische Gen« populär.
Die grundlegende Einheit der Selektion und deshalb des Eigeninteresses ist nicht die Art, nicht die Gruppe, genau betrachtet noch nicht einmal das Individuum. Es ist das Gen, die Einheit der Vererbung.
Richard Dawkins, »Das egoistische Gen«. 1976.
Die Evolution ist eben kein Prinzip, was, sagen wir mal, rassendienliches Verhalten oder sozialgruppendienliches Verhalten begünstigt, sondern die Evolution ist ein durch und durch genzentriertes Prinzip. Und wenn dann also gesagt wird, man soll etwas tun zum Besten der Rasse, zum Besten der Art oder so weiter, hat das mit der Evolution nichts mehr zu tun.
Auf die Gene kommt es an. Das ist für den Soziobiologen Eckart Volland selbstverständlich. Die Philosophin Eve-Marie Engels dagegen hat genau wie viele andere Probleme mit der rhetorischen Zuspitzung egoistisches Gen.
Gene selbst können ja nicht egoistisch sein. Ich denke mal, egoistisch im engeren Sinne können nur Lebewesen sein, die über ihr eigenes Handeln und Denken nachdenken. Die Theorie vom egoistischen Gen bezeichnet ja die Annahme, dass sich das gesamte Verhalten von Individuen eben so darstellt oder so bestimmt ist, dass es von Genen gesteuert wird, dass der Mensch eine Marionette der Gene ist.
Das bedeutet natürlich nicht eine Reduktion des Menschen auf die Gene, um Himmels willen. Das wäre eine vollkommen falsche Interpretation.
Die Gene mögen die Währung der Evolution sein, weil sie als einzige von Generation zu Generation weitergegeben werden. Trotzdem setzt deren mächtigstes Werkzeug, die Selektion, eben nicht an den Genen selbst an, sondern an den Individuen, die Nachkommen haben oder eben nicht. Und dafür ist nicht allein die Fitness des Einzelnen entscheidend, sondern auch der erweiterte Phänotyp, wie ein weiterer Buchtitel von Richard Dawkins lautet. Und dieser erweiterte Phänotyp ist das Umfeld, das sich das Individuum schafft. Bei einem Biber ist das sein Damm. Beim Kuckuck auch das fremde Nest, das er sich zunutze macht. Und beim Menschen vielleicht seine Familie, seine Nachbarn. Deshalb führt der Titel »Das egoistische Gen in die Irre«, wie Richard Dawkins selbst 40 Jahre später im Vorwort der Jubiläumsausgabe schrieb.
Das kooperative Gen wäre ein anderer guter Titel gewesen. Das klingt paradox, aber im zentralen Teil des Buches geht es um die Kooperation von egoistischen Genen.
Richard Dawkins. Das egoistische Gen, 2016.
Wesentlich interessanter für Evolutionsbiologen ist eigentlich das Gegenteil der Aggression, nämlich die Kooperationsbereitschaft.
Darwin nannte die Kooperation die eine besondere Schwierigkeit für seine Theorie, egal ob bei Bienen oder Menschen. Er argumentierte auf der Ebene der Gruppe. Heute würde man sagen, er betrachtete Bienenstock und Clan als eine Art Superorganismus. Selektion auf der Ebene der Gruppe ist etwas aus der Mode geraten. Aber die Bereitschaft zur Zusammenarbeit lässt sich auch in einem genzentrierten Blickwinkel verstehen. Zum einen stecken Gene nie nur in einem Körper. Die DNA der Kinder etwa stimmt zu 50% mit der der Eltern überein. Es lohnt sich also auch, genetisch für die Verwandten einzutreten. Darüber hinaus ist das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in vielen Situationen sinnvoll, vorausgesetzt, dass sich jeder im Prinzip auf die Kooperationsbereitschaft der anderen verlassen kann. Gefühle wie Fairness oder Rachsucht stellen sicher, dass Betrüger bestraft werden und Kooperation wenigstens meistens funktioniert.
Ein Stamm, welcher viele Glieder umfasst, die in einem hohen Grade den Geist des Patriotismus, der Treue, des Gehorsams, Mutes und der Sympathie besitzen und daher stets bereit sind, einander zu helfen und sich für das allgemeine Beste zu opfern, wird über die meisten anderen Stämme den Sieg davontragen. Und dies würde natürliche Zuchtwahl sein.
Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 1871.
Kooperation innerhalb der Gruppe hilft in der Konkurrenz zwischen Gruppen. Das hat schon Darwin erkannt. Aber der Mensch ist mehr als nur seine Gene. Er besitzt auch Kultur, wie Richard Dawkins am Ende von Das egoistische Gen betont.
Wir können sogar Wege diskutieren, reinen, interesselosen Altruismus zu kultivieren und zu pflegen. Etwas, das keinen Platz hat in der Natur, das nie zuvor existierte, in der ganzen Geschichte der Welt. Wir allein auf der Erde können gegen die Tyrannei der selbstsüchtigen Replikatoren rebellieren.
Richard Dawkins, Das egoistische Gen, 1976.
Mit dem interessenlosen Altruismus mag es noch nicht so weit her sein. Aber klar ist, irgendwie haben die egoistischen Gene des Menschen Kooperation in einem ganz neuen Maßstab ermöglicht. Wir leben in Deutschland, kaufen bei amerikanischen Herstellern, bezahlen über eine englische Bank und sprechen bei Störungen mit einem Callcenter in Indien. Dabei gibt es oft genug Probleme, aber noch häufiger funktioniert es. Die Evolutionstheorie verankert den Menschen im Tierreich. Aber kann sie auch erklären, was ihn zu einem so besonderen Tier macht? Viele haben versucht, eine Antwort zu finden. Am häufigsten wird auf die überragende Intelligenz des Homo sapiens verwiesen. Doch Verstand alleine reicht oft nicht aus. Das zeigte sich drastisch bei der Franklin-Expedition von 1845-46. Auf der Suche nach der Nordwestpassage strandeten die beiden Schiffe auf der König-William-Insel und wurden vom Eis eingeschlossen. Sir John Franklin und seine 128 Mitreisenden verhungerten schließlich, trotz aller Ressourcen und trotz ihrer Intelligenz. Dabei haben die Inuit keine Probleme, in der rauen Arktis zu überleben. Was den Europäern fehlte, war lokal angepasstes kulturelles Wissen, meint der Evolutionsforscher Professor Kevin Leyland von der Universität St. Andrews in Schottland.
Intelligence is important, of course, and I wouldn't deny for a second that humans are extraordinary in their intelligence.
Intelligenz ist wichtig, das würde ich keine Sekunde bestreiten. Aber was uns so klug macht, ist nicht unsere individuelle Intelligenz. Unsere Kultur macht uns klug. Unsere Fähigkeit, Wissen und Erfahrungen von anderen zu übernehmen, sie zu verfeinern und zu verbessern und so ein Repertoire an gemeinsamem Wissen aufzubauen.
Auch andere Tiere sind intelligent und innovativ. Aber ihr Wissen und ihre Fähigkeiten addieren sich meistens nicht. Sie verschwinden, wenn das jeweilige Tier stirbt und müssen in der nächsten Generation neu erworben werden. Menschen dagegen haben sich in einer ökologischen Nische entwickelt, in der es darauf ankam, Wissen exakt weiterzugeben, etwa die komplexen Arbeitsschritte zur Herstellung eines Faustkeils. Das ist der Schlüssel für ihre Ausnahmestellung, erklärt Kevin Leyland in seinem aktuellen Buch Darwin's Unfinished Symphony, Darwins Unvollendete. Und dieser besondere Selektionsdruck veränderte mit der Zeit viele Aspekte der menschlichen Natur. Auf der kognitiven Ebene verstärkte er die Fähigkeit zur Imitation, auf der kommunikativen Ebene die Entstehung der Sprache und auf der sozialen Ebene die Bereitschaft, anderen etwas beizubringen. Und diese Kultur wirkte auf lange Sicht wieder zurück auf die Biologie des Menschen.
Unsere Vorfahren hatten ihre Umwelt und auch ihre soziale Umwelt so weit verändert, dass neue Selektionsdrücke entstanden, die unsere Sprache, unsere Gehirne, unsere Verdauungsenzyme veränderten. Und wir können Belege für diese gemeinsame Evolution von Genen und Kultur wortwörtlich im menschlichen Genom niedergeschrieben finden.
Spuren evolutionärer Veränderungen finden sich an vielen Stellen im Genom. Wolfgang Innar fasziniert besonders das Gen FOXP2.
FOXP2 ist deswegen interessant, weil es das erste Gen ist, was man in der Hand hat, was spezifisch Sprache und unsere Sprachfähigkeit beeinflussen kann. Und dieses Gen hat sich beim Menschen besonders stark geändert.
FOXP2 ist sicher kein Hauptschalter, der einfach mutiert werden muss und dann ist Sprache möglich. Aber es ist bei Lernvorgängen bei Singvögeln und auch in der Kommunikation von Mäusen beteiligt. Und vielleicht bereitet es in der besonderen menschlichen Variante dem Sprachvermögen den Boden. Die biologische Evolution läuft weiter. Aber neue Herausforderungen bewältigen die Menschen mit der viel schnelleren kulturellen Evolution. Eckart Volland ist überzeugt, beide Spielarten der Evolution arbeiten dabei Hand in Hand.
Wenn Sie die biologische von der kulturellen Evolution trennen wollen, dann fördern sie ein dualistisches Weltbild. Dafür ist in der Evolutionstheorie an sich kein Platz. Die Kultur ist, wenn Sie so wollen, Ausdruck der Biologie mit anderen Mitteln.
Kultur und Biologie endgültig versöhnt? Nicht so schnell. Auf einem Gebiet tobt der Kampf um die Deutungshoheit zwischen Evolutionstheorie und Soziologie noch immer heftig. Und das ist die Frage nach den Rollen der Geschlechter.
Es geht nicht darum, wie Testosteron im Gehirn andere Interessen und Fähigkeiten festschreibt. Stattdessen geht es darum, wie Jungen und Mädchen ihre Zeit verbringen und was sie von ihrer Zukunft erhoffen. Denn ihre Gehirne sind am Start viel ähnlicher als verschieden.
Lise Elliott. Der Mangel an Frauen in der Technik hat nichts mit Testosteron zu tun. 2017.
Es gibt eine ganze Reihe von Evolutionsbiologen, die gegen den angeblichen Genderwahn anschreiben. Umgekehrt betonen viele Forscherinnen, dass auf den kleinen Unterschied viel zu große Theoriegebäude gegründet werden. Beide Seiten unterstellen dem jeweils anderen, verbohrter Biologist oder weltfremde Genderforscherin zu sein und zitieren endlos Studien. Klar ist, es gibt den kleinen Unterschied, zumindest bei den meisten Menschen. Und der besagt, Männer produzieren viele Millionen von Spermien und können ohne großen Einsatz Nachwuchs zeugen. Frauen dagegen sind bei jedem Kind mindestens durch Schwangerschaft und Stillzeit meist aber viel länger festgelegt. Aus diesem Unterschied lassen sich viele Folgerungen ableiten. Theoretisch.
A traditional way to think about these things would be to say that there are prescribed sex roles that
traditionell hat man gesagt, es gibt festgelegte Geschlechterrollen. Die gehen auch auf die Theorie der sexuellen Selektion zurück. Aber die hat sich in den letzten 10, 15 Jahren vielfältig weiterentwickelt und ein bisschen weg von den Stereotypen, dass Frauen wählerisch sind und Männer promisk. Das ist zu einfach.
Females being choosy and males being promiscuous, and that's totally simple.
Menschen sind hochgradig differenziert, hochgradig anpassungsfähig an ihre jeweiligen ökologischen Situationen. Deswegen werden wir sehr unterschiedliche Ehesysteme, Normensysteme, Rechtssysteme und was weiß ich noch alles finden, je nach den ökologischen Anforderungen, die jeweilige historische und naturräumliche Gegebenheiten erfordern. Nehmen wir mal das Beispiel der Eheform. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Als Soziobiologe sagt Eckart Volland aber auch, das sind keine gesellschaftlichen Zufälligkeiten. Oft gibt es gute Gründe für bestimmte Eheformen. Beispiel Himalaya. In dessen Hochtälern heiraten mehrere Brüder eine Frau. Ein kultureller Brauch, der sich auf die karge Umwelt zurückführen lässt, in der es die Arbeitskraft mehrerer Männer für die Ernährung einer kleinen Familie braucht. Viel Männerei aus der Not geboren. Wenn die Moderne Einzug hält und damit der äußere Druck wegfällt, werden andere Familienkonstellationen bevorzugt. In westlichen Gesellschaften sind die materielle und die geistige Freiheit noch größer. Hier belegt die tägliche Erfahrung, dass die Geschlechterrollen weitgehend überholt sind,
meint die Philosophin Eva-Marie Engels.
Frauen fahren auch Auto und Männer kümmern sich um die Kinder. Man sieht doch mehr und mehr, auch in unseren Städten, wie liebevoll Männer mit ihren Kindern umgehen, wie die ihre Kinder auf dem Bauch tragen oder den Kinderwagen schieben und so weiter. Und ich glaube, diese traditionellen Rollen, zumindest in unserer Gesellschaft hier, sind nicht mehr so starr vertreten, sondern sie sind in einem gewissen Rahmen in einem Auflösungsprozess.
Dem die Biologie offensichtlich nicht viel entgegenzusetzen hat. Kevin Leyland.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass Menschen für irgendetwas fest verdrahtet sind. Was uns Menschen ausmacht, ist unsere Flexibilität, mit der wir uns an die Umstände anpassen.
Und die Umstände dabei immer weiter verändern. Die kulturelle Evolution hat mit der CRISPR-Cas9 Technik Wege eröffnet, die biologische Evolution der Natur und auch des Menschen gezielt zu gestalten. Doch auch diese neue Ebene der Vielfalt wird sich dem unerbittlichen Gesetz der natürlichen Selektion nicht entziehen können. Wobei unerbittlich hier zu hart klingt, denn die Evolution ist vor allem ein kreativer Prozess. Schon Charles Darwin hat gesehen, dass seine Theorie, die Faszination des Lebendigen einschließlich des Menschen, nicht irgendwie wegerklärt, sondern sie im Gegenteil noch heller leuchten lässt.
Es liegt Größe in dieser Sicht des Lebens mit all seinen Gaben. Ursprünglich eingehaucht nur wenigen, vielleicht nur einer einzigen Form. Und das, während dieser Planet gemäß dem unveränderlichen Gesetz der Schwerkraft seine Kreise zog. Sich aus einem solch einfachen Beginn endlose Formen voller Schönheit und voller Wunder entwickelt haben und sich noch entwickeln.
Charles Darwin über die Entstehung der Arten, 1859.
Evolution. Vom egoistischen Gen zum kooperativen Individuum. Das war die 9. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autor war Volkhard Wildermuth. Die Podcasts zu den Funkkolleg-Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Wenn Sie mögen, können Sie das Funkkolleg zur Fortbildung nutzen und ein Zertifikat erwerben. Dazu können Sie sich noch bis Ende Januar anmelden, und zwar auf der Webseite des Funkkollegs funkkolleg-biologie.de. Dort finden Sie auch Informationen zum Funkkolleg-Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben, sein Titel »Biologie und Ethik – Leben als Projekt«. Und dort erwartet Sie zu jeder Sendung ein umfangreiches Zusatzangebot. Mein Name ist Regina Oehler.